House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von House of Modern History. Wieder mit einem Gast. Wir sind wahnsinnig glücklich, über ein Thema sprechen zu können, über das wir in dem Podcast noch nie gesprochen haben, wenngleich es sehr, sehr wichtig ist. Ein strukturierendes Element des 20. Jahrhunderts. Wir sprechen heute über die Napola-Ausbildungsstätten im Dritten Reich und freuen uns sehr, dass wir mit Helen Roche, es tut mir so leid, es tut mir wirklich leid, ich hätte vorher fragen sollen, dass wir darüber sprechen können. Hallo.
Hallo, freut mich. Genau, du hast Geschichte studiert und hast deine Dissertation in Cambridge gemacht. Und bist jetzt Associate Professor in Modern European Cultural History in Durham und hast deine Forschungsschwerpunkte in der deutschen Geschichte ab dem 19. Jahrhundert, machst viel vergleichende Faschismusstudien, also Nationalsozialismus und italienischer Faschismus vor allem, beschäftigst dich viel mit der Geschichte der Kindheit und Bildung, vor allem von deutschen Eliten, aber auch Geschichte und Erinnerungen der Nachkriegszeit Deutschlands zum Beispiel. Das ist jetzt auch nur eine Auswahl. Ich habe gesehen, du machst noch mehr. Genau, und dein Buch, das 2021 erschienen ist, heißt The Third Reich's Elite Schools, A History of the Napolas. Über das sprechen wir auch nachher noch, und Chris hat es ja gerade eben schon angesprochen. Vielleicht als Eingangsfrage, wie bist du denn zum Geschichtsstudium gekommen und wo hast du Geschichte studiert?
Ja, also eigentlich... Am Anfang studierte ich nicht Geschichte, sondern Altertumswissenschaften in Cambridge, also Latein, Altgriechisch, Philologie und Altgeschichte. Ich bin also irgendwie Quereinsteigerin in meinem heutigen Fach. Und ja, das ist gekommen, weil also ich musste ein Thema für meine Masterarbeit finden und ich habe ein Zitat von Reichserziehungsminister Bernhard Rust gefunden, das heißt, wir wollen eine Art Spartiatentum erzielen in Nazi-Deutschland. Und ich interessierte mich in dieser Zeit sehr für spartanische Erziehungsgeschichte, Bildungsgeschichte. Und ich hatte die Idee, eine Studie zu spartanischen Einflüssen in der NS-Erziehungsgeschichte zu schreiben. Und das war natürlich ein viel zu breites Thema, aber zufällig fand ich später im Internet ein Schulbuch, das spezifisch für die Adolf-Hitler-Schulen geschrieben wurde, eine andere Art der NS-Elite-Schulen. Und der Titel lautet Sparta, der Lebenskampf einer nordischen Herrenschicht. Also meine Masterarbeit bietete dann eine Analyse dieses Buches, das in der Forschung noch nicht viel beachtet wurde. Und ich untersuchte, wie spartanische Geschichte der NS-Ideologie angeglichen wurde und wie die Adolf-Hitler-Schüler ermutigt wurden, sich mit den jungen Spartanern zu identifizieren und so weiter. Also das war der Anfang. Und dann für meine Doktorarbeit weitete ich das Thema aus, um den spartanischen Einfluss auf deutsche Militärerziehung im 19. und 20. Jahrhundert im Allgemeinen, also mit dem Fokus auf den preußischen Kadettenanstalten und Napolas, die sowieso deren Nachfolge waren. Und ja, durch diese Forschungen entdeckte ich meine Vorliebe für modernere Geschichte und wendete mich daher so zu zeitgeschichtlichen Themen, obwohl ich noch klassische Rezeptionsgeschichte sehr interessant finde.
Das finde ich sehr spannend, weil man da ja auch erkennt, dass Geschichte im Endeffekt Zeitbezüge sind. Also was du ja zeigen kannst damit, dass Geschichte, wenn man auch drüber nachdenkt, das relativ offensichtlich ist, dass man sich immer auf andere Zeitformen bezieht und das vielleicht auch ein Vorteil deiner Ausbildung dann ist, da spezifischere Wissensbestände zu haben. Du hast ja schon angedeutet, dass das Napola-System neben anderen Formen, also die Adolf-Hitler-Schulen hast du erwähnt, existierte. Wo sind denn überhaupt die Unterschiede zwischen diesen Schulformen und vielleicht auch ein bisschen allgemeiner, warum gab es überhaupt so unterschiedliche und konkurrierende Formen, wenn sich Leute mit dem Dritten Reich nicht auseinandersetzen, wissen sie vielleicht nicht, dass das, glaube ich, ein Spezifikum teilweise sogar ist, dass oft Konkurrenzen da waren.
Ja, also die Adolf-Hitler-Schulen waren reine Parteikaderschulen und waren, ich glaube, 1937 von Organisationsleiter Robert Ley und Reichsjugendführer Baudouin von Schirach gegründet. Mhm. Und da war ja ein ja, wirklich großer Konkurrenzkampf mit dem Reichserziehungsministerium und Bernhard Russ, der wirklich beleidigt fühlt, da die hatten sich an Hitler gewendet und sagten, ja, wir wollen diese Schulen, Adolf-Hitler-Schulen gründen, und hatten Reichserziehungsministerium nicht sogar gefragt. Und ich würde sagen, dass die Adolf-Hitler-Schulen eigentlich nicht so akademisch, nicht so intellektuell wie die Napolas. Also die Napolas hatten auch viele vormilitärische und körperliche Ausbildung, klar, aber man kann wirklich sehen, dass sie nicht sogar eine Reifeprüfung hatten und so weiter.
Genau, dann vielleicht da gleich anschließend, was wurde denn gelehrt in diesen Schulen, beziehungsweise worin bestand der Zweck der Napolas überhaupt?
Ja, danke. Also der Zweck wirklich war Schaffung einer NS-Führerschicht in allen Berufen, nicht nur militärisch, sondern auch in den Wissenschaften, Medizin, Presse und so weiter. Und selbstverständlich war das Curriculum mit NS-Ideologie durchdrungen. Und die Erzieher, so hießen die Lehrer, mussten alle jung, unter 30 Jahre und sportlich sein, aber auch überzeugte Nationalsozialisten. Ja, also die nutzten diese Schulen dieselben Schulbücher wie anderen zivilen Schulen während dieser Zeit, aber die sozusagen totale Art dieser Internatserziehung von 10 Jahren auf 19 oder so hatte zur Folge, dass Schüler diese umrahmende NS-Weltanschauung nicht entkommen konnten.
Das ist sehr spannend. Daran vielleicht anschließend die Frage, wenn die Erzieher unter 30 sein mussten, gab es irgendwelche Pläne, was mit ihnen danach passierte? Gingen sie dann an normale Schulen über oder sollten sie in den Parteiapparat eingegliedert werden oder war das offen, was ja auch?
Ja, ich glaube, es gab eine Hierarchie und vielleicht wurden die dann Anstaltsleitern sein, also in der Napola-System, vielleicht auch an anderen Schulen.
Genau, und dann vielleicht die Frage, wer ist denn überhaupt auf diese Schulen gegangen? Also du schreibst ja auch, dass es Schulen für Jungs und Schulen für Mädchen gab, dieser Gender-Aspekt.
Ja, ja.
Genau.
Also die Napola-Obrigkeiten wollten, dass Schüler aus allen Schichten stammen sollten, und im besonderen Sinne von Bauern und Arbeiter. Also es gab eine ganze Menge Freiplätze und staatlich subventionierte Plätze für Kinder von minderbemittelten Eltern. Aber trotzdem war die Mehrheit der Schüler bürgerlicher Herkunft. Und dann ja die Mädchenschulen, also das ist für mich ja sehr, sehr interessant. Es gab 4 sogenannte Mädchen-Napolas. Bettendorf, Tönitz in Österreich, Colmarberg in Luxemburg und Heidhesen in den Niederlanden und dann Aachen in Deutschland. Und nicht zufällig ist die Mehrheit dieser Schulen außerhalb Deutschland, da Martin Bormann und andere NS-Führungskräfte zu dieser Idee der Mädchen-Elite-Erziehung sehr feindlich eingestellt waren. Aber der zweite Inspekteur der Napolas, August Heißmeier, war mit Reichsfrauenführerin Gertrud Schotz-Klink verheiratet. Und daher sah er es als wichtig, eine Mädchen-Elite-Erziehung zu fördern. Und ja, das Curriculum in den Mädchen-Napolas war mit das jungen Curriculum ziemlich vergleichbar, aber mit geringem Fokus auf vormilitärische Ausbildung und mit Schwerpunkt auf Kinderpflege, Küche und so weiter.
Auch etwas sehr Spannendes, was man gar nicht vermuten würde, so in dieser Alltags, Sicht. Was uns auch sehr überrascht hat, du schreibst auch über diesen Austausch mit den US Prep Schools. Also es gibt ja auch schon Bücher, die auch an deutschen Unis gelehrt werden, wie Schievel Buschs entfernte Verwandtschaft. Also dass man schon Bezüge zwischen NS und den Vereinigten Staaten oder Personen in den Vereinigten Staaten Bescheid wusste, aber trotzdem hat uns das sehr, sehr überrascht. Welche Auswirkungen hatte dieser Austausch und was war das überhaupt für ein Austausch? Wie lange ging dieser auch? Ich meine, spätestens mit Kriegseintritt müsste das ja vorbei gewesen sein.
Ja, genau. Ja, also es gibt während den 30er Jahren 1904 oder 35 bis 39 viele Austauschprogramme zwischen den NAPULAs, US Academies und auch britischen Public Schools. Und das geschah auf Initiative der NAPULAs als Kanal für Pro-NS-Propaganda und Kontaktpflege mit ausländischen Machthabern. Und ich würde sagen, dass die Briten und die Amerikaner nahmen diesen anscheinend desinteressierte Freundschaft wirklich und hofften, dass gute Einflüsse auf Hitlers Auslandpolitik folgen könnten. Also heute würden wir eine solche Sichtweise als ziemlich naiv betrachten, aber hier ist man immer klüger. Und eine konkrete Auswirkung dieses US-Austausches, also es gab einen Staatssekretär im Innenministerium, Hans Pfundner, und der war Vater von einer der ersten NAPULA-Schüler, der nach Amerika gereist ist. Und er hat den Direktor von Tabor Academy, er überzeugte ihn, Pro-NS-Propaganda für die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen mit der US-Presse zu verbreiten und zu veröffentlichen. Und dieser Herr Walter Huston Lillard, die diese Austausche an der amerikanischen Seite gegründet hatte, er wollte das Programm weiterführen, sogar nach der sogenannten Reichspogromnacht.
Oha.
Ja, es ist erstaunlich.
Ja, ist es wirklich. Nur kurz da noch eine Zwischenfrage. Das war praktisch wie so Schüleraustauschmäßig.
Ja, genau. Und also es gab mehrere Schüler, die nach Großbritannien gereist sind, aber nach USA, ich glaube, 15 oder 30 pro Jahr beide.
Okay, und ging das auch andersrum? Also es sind auch aus Großbritannien und USA?
Ja, genau.
Ja? Okay.
Waren das die einzigen Länder in diesem System? Weil man könnte sich ja auch vorstellen oder würde vielleicht sogar erwarten, dass das entlang der Achsenmächte Austauschbemühungen gab oder mit Spanien oder so?
Ja, gute Frage. Also es gab Fahrten nach faschistischen Italien zum Beispiel, aber nicht Austausch. Es gab eigentlich einige türkische Gastschüler, was ich interessant fand, und auch Austausch mit Mexiko und Südafrika. Und ich glaube, es gab einen rassistischen Grund dafür und vielleicht waren die Italiener in diese Rassenhierarchie der NS-Zeit nicht so hoch wie Amerika und Großbritannien.
Du schreibst auch in deinem Buch, dass diese NAPULA-Schulen, und hast es ja auch gerade schon erwähnt, nicht nur im Reich, in Anführungszeichen, entstanden sind, sondern man hat ja auch, wie du schön ausführst, geplant, die wirklich auf dem gesamten Kontinent auszudehnen und dort zu institutionalisieren, auch in der Schweiz, was mich sehr erstaunt. Also, dass auch die Schweiz Teil des Weltkriegs war und das Banksystem dort irgendwie involviert war, das kann man vermuten. Aber dass diese Pläne in die Schweiz für Schulausbildungsstätten gingen, das war doch sehr überraschend. Könntest du darauf eingehen?
Ja, das ist Teil einer sehr breiten Germanisierungspolitik. Also Himmler betrachtete die NAPULAs als ein ausgezeichnetes Werkzeug dieser Germanisierungspolitik im Osten wie im Westen. Und mit Hilfe Heißmeyers der seine eigene Dienststelle im SS-Hauptamt innehatte, verbreitete er das System in Flandern, Niederlanden, Luxemburg und auch im heutigen Tschechien und Polen. Aber ja, Norwegen und Schweiz waren dann nächst auf dem Programm. Und ich glaube, man kann auch zum Beispiel SS-Akten finden, die andere Maßnahmen in den Schweiz vorbereiteten, die aber nicht zum Leben kamen. Und ja, also diese Schulen in den Ostgebieten und Westgebieten, besetzten Gebieten, wollten sozusagen würdige Volksdeutsche und Germanen in den Nachlass erziehen, um künftigen Führer in diesen Gebieten zu schaffen. Ja, man kann sagen, dass diese Initiative einen wesentlichen Bestandteil eines viel breiteren Spektrums von germanisierungspolitischen Maßnahmen war, vom SS-Kinderraub zum Beispiel bis zur Umsiedlung von tausenden Volksdeutschen aus Litauen.
Generell ist dieses Buch von dir, und deshalb sind wir auch so froh, dass wir mit dir sprechen können, stößt in eine Lücke, wie wir annehmen. Du schreibst ja auch selbst, über das Napola-System ist sowohl zeitgenössisch wenig bekannt. Das machst du an einer, finde ich, sehr schönen Anekdote, dass die ZeitgenossInnen dachten, dass Leute aus Neapel eine Spendenaktion durchführen und dabei waren es Schüler der Napola.
Ja.
Was großartig zu lesen war. Aber auch heute sind diese Napola-Systeme, man kennt vielleicht den Namen, es gab auch vor 10 Jahren, glaube ich, einen Film in Deutschland darüber. Könntest du nochmal sagen, was speziell oder was diese Sichtweise ist, die sich dann ergibt, wenn man die Napola anschaut, und warum ist sie vielleicht auch nicht so bekannt heute?
Ja, gute Frage. Also ich denke, dass einerseits sind die Gebäude ein Grund dafür, weil zum Beispiel Vogelsang, diese NS-Ordensburgen, die auch Heim der Adolf-Hitler-Schulen waren, das ist, man kann das sehen, man kann touristisch besuchen und so weiter, aber die Gebäude der Napolas waren zum Beispiel heute, also einige sind heute Schulen, zum Beispiel Schubforta war Schule vorher und in der DDR und immer noch. Und Gymnasium Weierhof und so weiter. Aber vielmals sind diese Gebäude Armeebaracken oder so und haben keine geschichtlichen Anhaltspunkte. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Thema ein bisschen tabu war in der Nachkriegszeit. Vielleicht war ziemlich viele Napolane sozusagen ehemaligen in hochrangigen Positionen waren und daher wollte man vielleicht diese Geschichte nicht wirklich verbreiten, oder vielleicht wenn Doktorväter oder Doktorgroßväter dann irgendeine Beziehung da hätten. Also ich weiß nicht genau, aber das ist auch merkwürdig, ja.
Du schreibst ja praktisch eine Mikro- und Alltagsgeschichte. Was bedeutet das für dich zum einen und worin liegt da vielleicht ein Vorteil, Dinge aus dieser Sicht anzuschauen?
Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, dass eine der schwierigsten, aber auch gleichzeitig lohnenswertesten Aspekte der geschichtlichen Forschung ist, der Versuch, das Leben von Personen in der Vergangenheit so menschlich und zeitnah wie möglich zu rekonstruieren. Und Alltagsgeschichte und Mikrogeschichte, die können das. Und ja, wenn wir nicht nur auf die politischen bzw. hochrangigen Persönlichkeiten blicken, sondern auch auf die einfachen Menschen, dann können wir wirklich ein fruchtbares Bild, ein differenzierteres Bild von Kultur, von sozialen Erfahrungen zu einer gegebenen Zeit darstellen. Und für mich ist das auch besonders wichtig, wenn man die Geschichte der Kindheit und Kindeserfahrungen erforscht.
Dann vielleicht zu deiner Methode. Du nutzt ja viel ZeitzeugInnen-Interviews. Und du schreibst auch, dass die deutsche Forschung demgegenüber eher skeptisch ist. Als wir das gelesen haben, war so ein bisschen unsere Frage, ist das ein deutsches Problem in Anführungszeichen oder ist es ein generelles Problem, wenn man es so nennen möchte, der Geschichtswissenschaft? Genau, das vielleicht mal dazu die erste Frage.
Ja, danke. Also am meisten habe ich nicht Interviews genutzt, sondern geschriebene Korrespondenzen. Mhm. Das war auch praktisch, weil ich nicht in Deutschland wohnte und so weiter. Aber trotzdem fand ich diese methodologischen Ansätze von der Oral History Forschung sehr nützlich, da dieselben Probleme von Befangenheit, Subjektivität und so weiter hier auftauchen. Ja, also ob das Problem deutsch ist oder nicht, ich würde vermuten, dass man in der Öffentlichkeit hier in Großbritannien nicht so skeptisch zu Zeitzeugenberichten ist wie in Deutschland. Und das ist etwas, was ich auch in der geschichtlichen Forschung, zum Beispiel Martin Sapau und Norbert Freys Buch Geburt der Zeitzeugen und so weiter, bemerkt habe, dass diese skeptische Sichtweise ja sehr ausgeprägt ist. Ja, aber zu meiner Methode, ja, ich versuche ständig meine Quellen zu befragen und mir den möglichen Gefahren sozusagen bewusst zu sein. Also in einem Aufsatz in der Zeitschrift German History in 2015 habe ich die Erzählungen meiner Zeitzeugen analytisch betrachtet, um die Tendenzen der NPA-Kollektivgedächtnis herauszufinden. Aber für das Buch habe ich diese Quellen nur untermauernd genutzt, wo die Erzählungen mit anderen Quellen harmonieren.
Vielleicht noch kurz eine Frage dazu, zu dem eher skeptischen von Deutschland. Ist das, würdest du sagen, das ist, wenn es um die NS-Zeit geht, besonders? Oder ist es generell bei allen möglichen Art von History, die wir machen?
Ja, ich glaube, das ist NS-Zeit und vielleicht auch DDR-Zeit, weil es diese beiden Diktaturen gibt. Und also muss man immer solche Aussagen, die ein bisschen, how do you say, kind of exculpatory sein. Ja, also wenn man mit Diktaturen umgeht, aber das ist die Geschichte, wo die Zeitzeugen noch leben. Mhm. Also vielleicht in 50 Jahren wäre das ja nicht so ausgeprägt.
Das stimmt, ja. Wie läuft diese Kontaktaufnahme mit Zeitzeuginnen ab? Du hast ja schon gesagt, zum einen bist du nicht immer vor Ort, das heißt, das muss geplant werden. Und es gibt ja auch kein Telefonbuch der Zeitzeuginnen, bei dem man nachschlagen könnte. Genau, wie gehst du da vor?
Ja, also am Anfang meiner Doktorarbeit habe ich einige Autobiografien von ehemaligen Napolaner gelesen und versuchte eigentlich über telefonbuch.de Adressen herauszufinden. Also, ja, also die Frage war perfekt. Ich habe auch an einige relevanten Historiker geschrieben, die manchmal Zeitzeugen hatten. Und als ich die ersten Kontakte machte, sind dann andere Kontakte exponentiell dazugekommen. Zum Beispiel Mitglieder der Napola Traditionsgemeinschaften leiteten mein Vorhaben an anderen interessierten Ehemaligen weiter oder vermittelten mir weitere Adressen und so weiter und so weiter.
Kurz eine allgemeine Frage dazu. Waren diese Leute, also deine InterviewpartnerInnen, dann haben die dir gern Auskunft gegeben, hattest du das Gefühl, oder waren die eher zurückhaltender?
Ja, ich würde sagen, dass es war so ein selbstselektierende Gruppe. Also jemand, der kein Interesse hätte, dann kam keine Antwort. Aber ja, am meisten hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich zu dieser Zeit erzählen wollten, weil das war etwas, das im früheren Leben vielleicht nicht gesprochen sein könnte, weil es gab Ängste über Karriere und so weiter, wenn die Leute wussten, dass jemand Napolane war, vielleicht könnte das ja Gefahren bringen oder so.
Das mit den Telefonbüchern finde ich immer noch toll. Was ja auch dann relativ spannend an deiner Forschung ist, ist ja dieser Doppelpunkt, also etwas sehr Spezifisches in der NS-Forschung, die Napolas, die in ihrem Gegenstand selbst dann diese Erziehungsgeschichte, also oder Kindheit und Jugend mit ins Zentrum stellt, was generell auch sehr wenig in der Geschichtswissenschaft zu unser Eindruck vorkommt. Also du hast ja ein Phänomen gesucht mit mehreren Herausforderungen und Unbekanntheiten. Wieso ist denn das überhaupt so wenig erforscht, fragt man sich. Also gerade die Themen Kindheit und Jugend und Erziehung.
Ja, also ich weiß nicht genau, ich habe nur bemerkt, dass es dieses Problem gibt, dass ja, dass Geschichte der Kindheit, Bildungsgeschichte irgendwie als nicht wirkliche Geschichte oder als nicht sehr wichtig aufgefasst wird. Und daher wollte ich zeigen, dass die Napolas eigentlich ein Mikrokosmos oder eine Petrischale sozusagen für breitere Tendenzen in der NS-Regime darstellen oder widerspiegelten. Und vielleicht ist es nur, dass wenn wir Männergeschichte und höhere Politikgeschichte in der Vergangenheit gab und Kinder sind vielleicht als ja, mehr feminin und also geschlechtsspezifische Tendenzen, aber das könnte ich nicht sagen. Aber auch in der Sozialgeschichte heute ist das noch ein Problem und das ist etwas, was ich und einige Kollegen, die ich kenne, ändern wollen.
Da vielleicht direkt eine Nachfrage noch spontan. Wir erleben ja teilweise auch solche Spezialisierungstendenzen, die teilweise auch dann nötig sind oder die man auch gar nicht vielleicht aufhalten kann. Aber mir stellt sich die Frage, durch diesen Trend Dinge sehr speziell darzustellen, werden solche, ich nenne sie jetzt Randphänomene in der Forschung, fallen vielleicht noch weiter raus, weil auf einmal die große Sozialgeschichte oder auch die Alltagsgeschichte dann doch wieder mit diesen hegemonialen Strömungen große alte weiße Männer zu tun haben und damit diese Phänomene, die eigentlich in der Sozialgeschichte inkludierenswert wären und auch in der Logik mit inbehalten sind, also Kinder, dann rausfallen?
Ja, also ja, ich würde zustimmen.
Du schreibst ja auf Englisch über einen deutschsprachigen Gegenstand und ich weiß zum Beispiel, ich wollte am Anfang meine Masterarbeit über Deutschrap schreiben und ich schreibe auf Englisch und ich war so, auf gar keinen Fall werde ich das machen, weil ich sehe mich keine Liedtexte übersetzen. Genau, deshalb ist es ja irgendwie nochmal eine andere Herausforderung auch und die Forschung ja vielleicht auch eine doppelte Übersetzung somit. Wie gehst du damit um? Es heißt ja immer, es geht auch immer was verloren in Übersetzungen und so. Wie fängst du das auf und wie schwierig ist dieser Prozess für dich?
Ja, danke und tolles Thema für die Arbeit. Ja, es ist immer wichtig, diese Übersetzungen zu betrachten. Und also ich selbst bin deutscher Herkunft. Meine Großmutter väterlicherseits war Deutsche und ich finde Deutsch, also ich fand diese Übersetzungsprozesse, zumindest wenn es um Deutsch auf Englisch, also das macht Spaß, die treffenden Wörter zu finden und Stil der Erzählung zu reproduzieren. Und das kann man vielleicht auch zu meiner klassischen Bildung weiterleiten, weil man musste immer solche Übersetzungen machen. Aber ich denke auch, dass meine eigenen Erfahrungen als Internatsschülerin sehr behilflich sein können, da ich vielleicht besser verstehen kann, was in den Napolas eine allgemeine Erfahrung von Internat zu leben ist, zum Beispiel Heimweh oder Schikanierungen, und was daran spezifisch nationalsozialistisch ist. Und ja, da kann ich vielleicht meine Korrespondenten ein bisschen besser verstehen als jemand, der gar keine Internatserfahrung hat.
Darf ich fragen, wo du auf dem Internat warst und wie du die Zeit fandest?
Ja, sehr gerne. Also von, ich glaube, 1997 bis 2004 war ich in einer kleinen katholischen Internatsschule in der Nähe von Sherbourne in Dorset im Südwesten. Das hieß dann St. Anthony's Lewiston jetzt. Heißt es Lewiston, weil St. Anthony zu katholisch ist. Und ja, also ich war nicht sehr unglücklich da und ich könnte ja Latein und Griechisch lernen und machte viel Musik. Ich spiele Geige und Klavier und Orgel und singe und so weiter. Aber ja, es war auch nicht, gar nicht das, die beste Zeit meines Lebens.
Aber das finde ich generell spannend, weil man auch dann merkt, dass Geschichtsforschung gar nicht zwingend abstrakt sein muss, sondern auch, dass diese theoretischen Blickweisen, die du dann ja auch in deine Forschung einbringst, durchaus aus eigener Erfahrung oder so quasi anthropologisch im Endeffekt, also was sind so Grundkonstanten, wenn Menschen zusammenwohnen und Kinder zusammenwohnen, was passiert? Das begeistert mich immer an Forschungsprojekten auch, weil es so lebensnah ist. Geschichte ist wahnsinnig lebensnah, wenn man das so macht.
Ja, genau. Ja, auch wenn man um diese History-Methodologie denkt, dann muss man immer seine persönlichen Subjektivitäten gestehen. Und das wollte ich auch. Und auch im Vorwort des Buches habe ich da ein bisschen geschrieben. Und ja, es ist diese Bilanz zwischen wissenschaftlicher Objektivität, was wir alle wollen, aber das auch nicht immer perfekt sein kann, weil wir alle menschlich sind und ja, dass wir immer diese Subjektivitäten haben. Und ich wollte mich immer bewusst von diesen Spannungen sein.
In diesem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, wir sprechen immer mal wieder, wenn es sich anbietet, über Traumatisierung in der Forschung. Und es bietet sich ja so doof, wie das vielleicht klingt, gerade auch beim Nationalsozialismus und dann bei dem Thema junge Menschen, also Kinder an und dann auch bei dem Ansatz Mikro- und Alltagsgeschichte. Also es ist ja wirklich sehr, sehr menschennah an der Stelle. Hattest du da irgendwelche Erfahrungen? Wie kann man dann auch analytisch damit trotzdem umgehen und dieses Einfühlungsvermögen, was ja eben in diesem Zugang noch stärker gefordert ist, halten? Wie ist da diese Spannung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, diese Frage, wie kann man als Forscherin zugleich empathisch, aber nicht sympathisch sein, im Besonderen, wenn man mit dieser Zeit umgeht. Und ja, auch weil einige der Zeitzeugen, die ich interviewt habe, haben mich als irgendwie eine Ersatzenkelin behandelt oder betrachtet. Und das war also wirklich schwierig.
Ja.
Aber ja, wenn man diese Einfühlungsvermögen und dass man auch für Interviews eine gewisse Einfühlungsvermögen haben muss. Und ich fand ja Aufsätze von Kathleen Blee und Valerie Yao, noch diese History-Forscherinnen, sehr hilflich. Kathleen Blee hat Mitglieder der Ku Klux Klan interviewt.
Oha.
Sie hatte ja diese Aufsätze geschrieben. Kann man damit umgehen, wenn diese und wie die Leute, die man interviewt, eine gewisse Verständnis dann erwarten?
Ja.
Von der Forscher, und ist man impliziert, wenn man noch spricht, als etwas nicht los ist und so weiter. Also Und Valerie Yao hat auch einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Do I Like Them Too Much? Mhm. Also das fand ich hilfreich. Also ich könnte darüber nachdenken und also vielleicht kann Methodologie auch emotional helfen. Ich weiß nicht genau, aber.
Ach ja, wir haben darüber auch gesprochen. Ich glaube, in der letzten Folge war es sogar, die rauskam, über Theorie, wie das bei sowas helfen kann und vielleicht auch heilend sein kann, in Anlehnung an Bell Hooks, die darüber ja was geschrieben hatte. Aber wie Theorie eben bei sowas vielleicht helfen kann.
Ja, stimmt. Dann stellen wir zum Schluss.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir die Schlussfrage stellen. Und zwar, wenn wir hatten ja vorher, dass gerade so Kindheit und Jugendgeschichte noch nicht so richtig verbreitet ist. Hast du da irgendwelche Literaturtipps, wenn man sich dafür interessiert, um mal reinzustarten vielleicht und anzufangen, sich damit auseinandersetzen?
Ja, danke. Also ich habe eine Kollegin hier in Durham, die Rebecca Clifford heißt, und sie hat das Buch Survivors über Kinder der Holocaust geschrieben. Es hat viele Preise gewonnen und das war ein wirklich tolles Buch. Und dann vielleicht auch theoretisch ein Kollege von mir in London herausgibt ein, ja, was heißt das? I think it's Blackwell Companion to the History of Charleston Youth oder sowas. Und das ist noch nicht herausgekommen, aber man könnte erwarten, dass das auch sehr, sehr nützlich sein wird.
Vielen Dank. So, jetzt darfst du, Chris.
Ja, werden wir auch in die Shownotes natürlich packen. Genau, dann zum Abschluss wie immer die Frage auch an dich. Was war 1917?
Ja, danke. Also ich würde sagen, vielleicht ein Jahr, das die Saat für das ganze kurze 20. Jahrhundert gesät hat.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.